ARD Sounds.
Wer kann schon sagen, dass er mit Ted Nugent Armdrücken gemacht hat und ich gebe zu, auch verloren habe, aber es ist ja auch kein Wunder. Ich glaube, wenn ich gewonnen hätte, hätte er mich erschossen.
Ein Jahr hatten wir so Roger da oben. Die meisten waren friedlich, aber es gab immer Verrückte dabei, die haben dann ganz einfach zugeschlagen.
Was mich am meisten stört jetzt beim Motorradfahren ist, dass schlechthin alle Motorradfahrer direkt mal als Schläger oder Rowdies abgestempelt werden.
Raue Zeiten auf der Loreley, aber nicht nur mit den Rockern.
Loreley Summer Jam zum Beispiel. Da hat sich die sogenannte Tequila Road gebildet. Und wenn sie da durchgegangen sind, da haben sie alles gerochen. Keiner hat sich da getraut, reinzugehen, auch die Polizei nicht.
In den 1990er und 2000er Jahren verändert sich das Publikum auf der Loreley rasant.
Nächste Lied müssen die meisten von euch kennen. Schön laut mitsingen, okay? Wish I had
your hair away. Das Publikum wurde dann immer jünger, was wir natürlich sehr begrüßt haben, weil es natürlich auch eine Erweiterung der Publikumsstrukturen war.
Kelly Family, da sind wir überrannt worden. Das war ein Wahnsinn. Wir hatten dann plötzlich eine Situation, dass Kinder von ihren Eltern an dem Donnerstagabend, Freitag hingebracht worden, die Eltern weg. Wir haben das Jugendamt alarmiert, haben da Betreuungen mit dem DRK gemacht.
Und heute? Alles friedlich und familientauglich.
Es hat mit Urlaub begonnen, mit Sonne, mit schön kaltem Bier und netten Menschen. Und dann noch so ein Publikum auf der Bühne, eine Stunde Musik machen. Die Leute haben Spaß gehabt, wir haben Spaß gehabt auf der Bühne. So stelle ich mir eigentlich auch so einen Tag vor und das war genau richtig.
Familienzeit auf der Loreley. Wir sitzen mit unserem Picknickkorb auf der Decke und flechten den kleinen Blumenkränzel ins Haar. Ein bisschen Hippie-Feeling in der Gegenwart. Und doch so ganz anders. Bis zu diesem idyllischen Moment hier musste die Loreley allerdings manche Klippe umschiffen. Und wenn ich jetzt nochmal die Zeitmaschine anwerfe, dann möchte ich mir mit euch mal die Schattenseiten des Rockfelsen anschauen. Und ob denn heute alles so rosig ist, wie es sich hier gerade auf meiner Picknickdecke anfühlt. Also, Zeitmaschine an.
Open Air. Rock unter freiem Himmel. 50 Jahre Loreley.
Folge 5. Neue Stars. Die Zukunft der Loreley. Wir sind noch mal bis fast ganz an den Anfang der Loreley-Festivals gereist.
Oh, the night is young. Is everybody feeling all right out there so far tonight?
Ted Nugent spielte 1977 bei der Golden Summer Night das erste Mal auf der Loreley. 1979 gleich wieder.
Jetzt habe ich mich persönlich sehr mit der Loreley beschäftigt und kenne den wahren Hintergrund dieser Freilichtbühne. Von daher war das jetzt nichts unbedingt Friedvolles. Und deswegen bin ich ja froh, dass die Freilichtbühne dann irgendwann wirklich ein Top-Event war in Deutschland.
Das ist der Fotograf Herbert Piel. Er hat seit den ersten Rocktagen die Stars abgelichtet und mit Ted Nugent Armdrücken geübt. Und wie wir hören, ist er ziemlich froh, dass man das Amphitheater auf der Loreley heute nicht mehr unbedingt mit seiner Entstehungsgeschichte in der Nazizeit in Verbindung bringt.
So die ersten Konzerte, die ich dann sehr friedlich, also sehr, man hat gegenseitig Platz gemacht, wenn man irgendwo durch wollte.
Das ist den Open-Air-Festivals auf der Loreley sicher gelungen, dass man den Felsen heute mit Musik und nicht mit seiner dunklen Vergangenheit in Verbindung bringt. Und das hat viel mit den Menschen zu tun, die diese Festivals damals organisiert haben.
Also was ich damals sehr genossen habe in der Zeit, wo ich aktiv dort fotografiert habe, war einfach, dass man als Fotograf oder als Bildjournalist eine gewisse Bewegungsfreiheit hatte, die es wahrscheinlich heute so auch nicht mehr geben wird. Man kam in den Backstage-Bereich, das heißt, man musste sich nicht durch die Leute prügeln oder drücken oder wie auch immer. Man hatte vorne einen abgesperrten Bereich. Es war auch sehr viel Vertrauen da vom Veranstalter zu den Kollegen.
Vor allem eines war für Herbert Piel aber besonders auf der Loreley.
Die Möglichkeit, in den Backstage zu gehen und dann Künstler auch zu treffen. und mit denen auch zu kommunizieren oder auch was ganz Verrücktes zu machen. Davon habe ich auch einiges zu erzählen.
Da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Das ist der Regen von der Lorelei. Ich mich erst
im Regen. Es war alles ungeordnet, sowohl auf der Bühne als auch im Außenbereich.
Günter Kern hat die Festivals auf der Lorelei auch von den Anfängen an begleitet. 1980 ist er Leiter des Ordnungsamtes geworden und hat dann 12 Jahre lang für Sicherheit und Ordnung auf dem Rockfels gesorgt.
Die Parkplätze, das war damals eine Besonderheit. Die Bauern wollten selbst die Parkplätze bewirtschaften. Das haben sie dann auch getan. Wir hatten 3 unterschiedliche Landwirte dort oben, die dann auch die Ordner gestellt haben. Aber das war alles unkoordiniert bei der Anfahrt. Wir hatten Staus, auch in der Abfahrt nachher war es Riesenprobleme.
Die Autos müssen schließlich erstmal die schmale Serpentinenstraße hochkommen und dann auch wieder runter.
Die Staus waren ein Problem. Wir hatten teilweise Rückstaus bis nach Wellmisch, das sind 5-6 Kilometer. Und haben dort viele Dinge danach ausprobiert, bis wir dann Lösungen gefunden haben mit der Abbiegespur, die jetzt dort oben dann vor vielen Jahren gebaut worden ist, dass sich das auch ein Stück koordiniert. Problem war dann auch Trockenheit. Und wir hatten oft auch geordnetes Publikum, aber manchmal auch ungeordnetes Publikum. Die haben dann in den Wäldern Feuer gemacht und sind die Feuerwehren ausgerückt, haben dafür gesorgt, dass sie gelöscht worden sind.
Ja! In Jamaica we have our own language. When we feel good, we say Irie! The lioness of Weir can ready for his jungle.
Ab 1986 wehte dann jährlich ein Hauch von Karibik über der Lorelei. Beim Summer Jam Festival wurden die Tanzbewegungen langsamer und der Duft süßlicher. Der Rockfels wurde musikalisch ein Teil von Jamaica. Jimmy Cliff, The Wailers, Third World. Die ganz großen Reggae-Stars tauschten Meer gegen Rheinblick. Mittendrin Ordnungsamtsleiter Günter Kern.
Da hat sich die sogenannte Tequila Road gebildet. Das war von der Bühne her direkt in den Parkplatzbereich, so eine Strecke von 100 Metern. Da war alles. Und wenn sie da durchgegangen sind, da haben sie alles gerochen. Und wir haben das also auch ein Stück geduldet, bis dann ein Einsatzleiter mal versuchte, mit einer Hundertschaft da reinzugehen. Das haben die aber sehr schnell abgebrochen, weil das hätte Randale gegeben. Aber da haben wir Ordnung reingekriegt über die Kripo in Koblenz. Die haben dann Kontrollen schon bei der Anfahrt gemacht. Wie das also dann auch durchgeführt worden ist, hat sich das mit dem Thema Rauschgift dann auch ein Stück dann auch erledigt.
Damals konnte man auch noch frei campen. Einfach mit dem Motorrad hochfahren, Zelt daneben aufbauen und Festivalatmosphäre genießen. Ein Traum. Was eine geile Zeit. Lederklamotten und schwere Motorräder. Frei sein und dieses Gefühl mit tausenden Motorradfahrern teilen. Schwere Maschinen, Rockmusik und die Lorelei. Das passte am Anfang eigentlich perfekt zusammen.
Wir hatten das erste Motorradfestival. Das ablief mit knapp 20.000 Zuschauern, mit Veranstaltung im Außenbereich. Wunderschönes Festival. Ein Jahr später, ich bin vom Büro. Ich habe immer mittags am Imbiss mir ein Eis geholt und lese da die Motorrad auf der Titelseite, Bewerbung für das Motorradfestival. Und dann war meine Einschätzung, ich habe das mit einem Kollegen besprochen und gesagt, das werden mehr als 20. Das haben wir auch versucht, auch der Polizei zu erklären. Die haben gesagt, wir haben alles im Griff.
Und Günter Kern sollte Recht behalten.
Die Zweiradfans kamen aus allen Ecken Deutschlands angerollt. Rund 35.000 Zuschauer belagerten das Gelände. Wesentlich mehr, als der Veranstalter erwartet hatte und wohl verkraften konnte. Stockender Verkehr und absoluter Stillstand rund um die Uhr. Ein unzumutbarer und bedenklicher Zustand für alle Festivalteilnehmer. Bei einem Notfall könnte nur der Rettungshubschrauber Hilfe leisten.
Der Veranstalter hatte als Ordner eine Rockergruppe engagiert. Eine riskante Idee, wenn man nur an das Festival auf Fehmarn denkt. Wir erinnern uns.
Also wenn es hier mit dem Geld nicht klappen soll, den steht hier nichts.
Damals brannte dann tatsächlich das Kassenhäuschen ab und das Festival versank im Chaos. Doch auf der Lorelei geht alles glimpflich aus.
Wir haben darauf hingewiesen, dass in dem Moment das oberste Ziel sei, die Sicherheit und Ordnung der Veranstaltung zu gewährleisten. Die Rocker haben von ihrem eigenen Kodex diesmal abgesehen und haben sich also voll den Weisungen der Polizei untergeordnet. Und wie schon gesagt, es gab absolut keine Probleme in der Zusammenarbeit.
Günter Der damalige Ordnungsamtsleiter Kern war allerdings nicht so glücklich mit den Rockern als Ordnern.
Und nachdem die ersten Faustschläge mal waren, haben wir die alle beleuchten lassen. Also wir sind sehr tief eingestiegen, haben über die Polizei die Ordner abprüfen lassen. Und wenn wir irgendwelche mit Vorstrafen hatten, haben wir dem Veranstalter gesagt, den nicht. Also wir haben sehr viel Vorsorge getroffen, immer wiederum, Shepherds and Starship wollen wir nicht mehr. Und haben versucht, dann auch entsprechend zu reagieren.
In unserer vorigen Folge haben wir von Jefferson Airplane oder Starship, wie sie sich zwischenzeitlich nannten, gehört. Damals wurde die Bühne der Lorelei gestürmt, nachdem die Band nicht aufgetreten war.
Die Besucher, die haben einfach ihren Frust zum Ausdruck gebracht und ein bisschen die Bühne zerlegt.
Zwar ging einiges zu Bruch, aber zum Glück gab es keine Verletzten oder gar Tote. Trotzdem weckte dieser Vorfall schlimme Erinnerungen bei den Verantwortlichen. Denn Ende 1969 kam es zu einem schrecklichen Vorfall bei einem Open Air in den USA. Die Rolling Stones hatten am 6. Dezember 1969 zu einem kostenlosen Musikfestival auf den Altamont Speedway in Kalifornien eingeladen. Neben den Stones traten unter anderem auch Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane und Santana auf. Als Ordner wurden Hells Angels engagiert. Doch kamen statt der erwarteten 80.000 Besucher am Ende 300.000. Zu viel für die Infrastruktur. Zusehends kam es zu Spannungen zwischen der Rocker-Gang und dem Publikum. Von Alkohol und Drogen aufgeputscht und von den Menschenmassen bedrängt, fangen die Rocker mit abgebrochenen Billardkös und Motorradketten an, auf die zur Bühne drängenden Besucher einzuschlagen. Musiker, die einzugreifen versuchen, wie Neil Young oder Jefferson Airplane-Sänger Marty Balin, werden aber genauso niedergeschlagen wie Menschen aus dem Publikum. Als die Rolling Stones ihr Konzert beginnen, stehen alle Zeichen auf Eskalation.
Hey, people, sisters, brothers and sisters.
Zunehmend hilflos versucht Mick Jagger mehrfach, die Zuschauer und vor allem die brutalen Hells Angels zu beruhigen. Schließlich passiert das Unvorstellbare. Keine 20 Meter von Jagger entfernt ersticht ein Rocker den 18-jährigen Meredith Hunter, nachdem dieser drogenvernebelt einen Revolver auf den Sänger gerichtet hatte.
Sam, we need an ambulance. We need a doctor by that scaffold there. If there's a doctor, can you get to there?
1969 hatte die Hippie-Kultur in Woodstock ihren Höhepunkt erlebt und die sogenannte Woodstock Nation gegründet. Keine 4 Monate später aber erlebte die Flower-Power-Bewegung in Altamont dann ihr tragisches Ende. Auch deshalb war Ordnungsamtleiter Kern alarmiert.
Ein Jahr hatten wir so Rocker da oben und das haben wir in der Zukunft ganz einfach sehr deutlich, also auch in der Polizeiverfügung abgelehnt, dass wir das nicht akzeptieren. Weil die meisten waren friedlich, aber es gab immer Verrückte dabei, die haben dann ganz einfach zugeschlagen. Und es gab auch nervige Zuschauer, die irgendwie versuchten dann auch reinzukommen. Kann man ja alles irgendwo verstehen, aber Gewalt wollten wir nicht haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Rocker nicht als Ordner haben.
You will start now. Wir hören allerdings zuerst noch eine andere Gruppe, Eric Burden. Muss ich noch umziehen, dann geht's auf die Bühne. Zunächst geht's los mit Wolfman.
Ich hänge zu Hause auf der Küchenbank und der Fernseher läuft und das Radio ist an.
Insgesamt aber blieb es ruhig und friedlich bei dem Motorradfestival auf der Lorelei. Ein ungewöhnlicher Höhepunkt, eine Massenhochzeit auf der Bühne.
Etwas spektakulärer lief am Sonntag die Motorradhochzeit an. In der Kulisse Motorradfahrer mit Ausdauer. Sie verfolgten den ungewöhnlichen Gottesdienst auf der Bühne des Amphitheaters. Die 16 Paare lauschten den Worten des evangelischen Pastors, der wie sie leidenschaftlicher Motorradfahrer ist.
Ja selbst, wie gefühlsbefrachtet die Welt der Lederjacken und Motorräder ist.
Auf in eine gemeinsame Welt. Nach dem Segen folgte die Trauung im Franziskanerkloster, ohne Gäste und Zuschauer. Der Weg in die Ehe sollte lang sein. Regengüsse und Verkehrsstaus blockierten die Loreleistraße und so blieb alles, was 2 oder 4 Räder hatte, im Stau stecken.
Diese Größenordnung an Publikum ist einfach zu viel für den Rockfelsen.
Das Ende der Campingplätze hatte auch damit zu tun, wir haben Felder abgemäht, Und am Ende waren über 40.000 über das gesamte Plateau entsprechend dann auch begleitet. Das war im Grunde genommen dann auch das Ende dieser Riesenfestival, weil es ganz einfach auch von der Sicherheit und auch von den Plätzen hätten nicht mehr zu koordinieren waren.
Was den Publikumszuspruch angeht, ist dies die absolute Hochzeit der Lorelei Rock Festivals.
Also die 80er Jahre mit den großen Veranstaltungen, wo die Bühne in der Regel ausverkauft war. Wir haben ja immer diskutiert mit dem Baumann, wie viel dürfen wir reinbekommen. Waren wir mal bei 20.000, dann ist es verringert worden auf 18.000. Das haben sie aber teilweise gar nicht gebremst gekriegt. Wir haben dann irgendwann Kartenkontrollen gemacht, weil die Veranstalter mehr Karten verkauft haben. Es ist immer irgendwo gut gegangen. Man konnte aber auch mit den Verantwortlichen reden. Es war nicht so, dass es ein Gegeneinander war, sondern wir hatten all das Interesse. Es muss funktionieren. Und immer noch mal der Punkt, Shepherd's Starship darf sich nicht wiederholen.
Meine älteste Schwester gehörte dann 1995 zu einer Festival-Crowd, die Polizei und Ordnungsamt nochmal an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Alles wegen einer Großfamilie aus Irland, die auf einem Hausboot in Köln wohnte.
Kelly Family. Wir hatten dann plötzlich eine Situation, dass Kinder von ihren Eltern an dem Donnerstagabend und Freitag hingebracht wurden. Die haben da übernachtet, weil sie den ersten Platz haben wollten, um mal zuerst auf die Bühne danach zu kommen.
Aber auch sonst verjüngt sich das Publikum. Neue Festivals begeistern eine neue Generation. Das Bizarre-Festival findet vorübergehend ein neues Zuhause auf der Lorelei. Der Veranstalter Ernst Ludwig Harz.
Am Anfang war das älteres Publikum, die damals Susie and the Banshees, Iggy Pop oder The Mission gehört haben. Und im Endeffekt kann man sagen, vor allem bis zum Ende des Bizarre-Festivals in 2003, dass das Publikum deutlich jünger geworden ist. Ja. Das war ein ganz gravierender Punkt.
Doch inzwischen spürt die Lorelei schmerzhaft die massive Konkurrenz von anderen großen Open-Air-Festivals. Es wird zunehmend ruhiger auf dem Felsen. Und das spürt auch die Region.
Ich weiß auch nicht, ob es aus meiner Sicht auch ein Stück an der Musikauswahl und der Künstlerauswahl gelegen hat, weil da waren ja anfangs Größen beim Rockpalast da. Und das ist also immer ein Stück dann weniger geworden. Und dann hast du immer die Arbeit an dem Sommer gesehen und da wurde es weniger und da hast du gesagt, hoffentlich wäre die Arbeit wieder mehr. Weil das war ganz einfach auch die Botschaft aus der Bevölkerung heraus. Die Konzertbesucher, die haben eingekauft, die haben getankt, die haben übernachtet. Also es ist vieles an wirtschaftlicher Bedeutung nach unten gegangen und bis dann also wieder, sagen wir, namhafte Konzerte kamen und das, was man früher so erlebt hat, Aufregung um die Konzerte. Das ist alles zur Normalität geworden.
Ordnungsamtsleiter Kern ist realistisch, was die Zukunft der Lorelei angeht.
Also ich sehe die Bühne in diesen Konzerten und den Künstlern, die in den letzten 2, 3, 4 Jahren dort oben also aufgetreten sind, weil alles andere an Größen geht nicht mehr. Also Marek Lieberberg, Rock am Ring, das ist ja mit gestartet hier in der Lorelei und dann haben die direkt gemerkt, das ist zu klein. Die haben dann eine andere Größenordnung. Also diese Großkonzerte kriegen wir hier oben nicht hin. Einzelne Künstler oder Bands in der vernünftigen Größenordnung, das ist das, was die Lorelei dann auch letztendlich verträgt. Es wird auch aus meiner Sicht von den Gagen her, von den finanziellen Voraussetzungen und dazu sag mal, die Größenordnung der Bühne her, es nicht hergeben, finanziell nicht hergeben. Deswegen das, was momentan so als Programm läuft, ist eine vernünftige Zukunft auch für die Lorelei.
Zu den großen Festivals, Rock am Ring, Wacken, Hurricane, Southside, kommen zwischen 60 und 90.000 Zuschauer. Diese großen Festivals bieten aber auch ein Rundum-Erlebnisangebot für ein ganzes Wochenende, was viele attraktiv finden. Da spielt die Musik inzwischen also gar nicht mehr die einzige Rolle. Jemand, der sich bestens mit diesen Musikevents auskennt, ist Volkert Koopmans, der Chef von Scorpio Concerts. Er veranstaltet allein 24 Open Airs in diesem Jahr in Europa. Darunter die ganz großen, wie eben Hurricane, Southside oder Rock am Ring. Koopmans ist auch Autor des Buches von Musikern, Machern und Mobiltoiletten, 40 Jahre Open Air Geschichte, und hat vielleicht eine Idee, wie man auch künftig noch angesagte Bands für die Lorelei begeistern kann.
Es ist natürlich so, dass die Leute sind gemütlich geworden und es gibt eben auch mittlerweile ja viele große Hallen, wie in Köln die Lanxess Arena oder ähnliche. Und insofern ist es eben schwer, die Leute für die Lorelei zu begeistern. Mal abgesehen davon, dass man natürlich dort nicht so eine besonders große Produktion fahren kann. Liegt alleine daran, dass man da mit den Trucks schwer hochkommt und natürlich die ganzen Bühnenverhältnisse sind einfach sehr eingeschränkt und man muss natürlich große Acts dort haben, weil die Agenten, Manager etc. immer fragen, wer hat denn da in den letzten Jahren gespielt. Und wenn man da nicht so richtig viel vorzeigen kann, außer vielleicht die Schlagerparade oder ähnliches, dann wird das schwierig.
Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Wenn große Bands nicht kommen, weil andere angesagte Bands lange nicht da gespielt haben, wie soll dann ein Neustart auf der Lorelei gelingen?
Ich würde sagen, dass die mittlerweile nicht mehr viele Leute kennen, leider. Das wird schon schwierig, das ist schon eine Aufbauarbeit. Wir reden jetzt nicht über die deutschen Künstler. Nichts gegen Johannes Oerding oder Peter Maffay, sehr gute nationale Künstler, aber das beeindruckt jetzt die Foo Fighters nicht so unbedingt, beispielsweise.
Suchen solche Bands wie die Foo Fighters zum Beispiel eigentlich mit aus, wo sie spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also die sagen ziemlich genau, wo sie spielen wollen.
Und wenn man ihnen gut zuredet, ihnen von der ganz besonderen Nähe zum Publikum erzählt oder von der tollen Natur, dem grandiosen Rheinblick und der besonderen Geschichte der Lorelei-Bühne, das müsste sie doch überzeugen.
Wenn man zu den Künstlern einen Zugang hat und denen das entsprechend präsentiert und sagt, dort hat aber auch schon, ich sag jetzt mal irgendwelche Namen, Bob Dylan gespielt oder Sting oder U2 beispielsweise, The Police etc. Wenn man das irgendwie entsprechend darstellt, dann kann man sicherlich den einen oder anderen Künstler begeistern. Aber das ist dann eher auch auf der persönlichen Ebene.
Also warum nicht die Foo Fighters jetzt auf dem Rockfels?
Das ist jetzt ein Stadion-Act, das ist natürlich dann auch schon schwer finanziell darzustellen. Wir spielen ja jetzt das Olympiastadion in Berlin und die Allianz Arena in München mit denen. Grundsätzlich wollen die Künstler natürlich auch Komfort und der Komfort wird schon auch größer und vor allen Dingen wird die Traveling-Party größer und größer. Also bei den Foo Fighters reden wir sicherlich über 150 Leute, die da mitreisen. Und dann muss man natürlich gucken, okay, wie bringt man die unter? So, und es ist zu lange her, dass ich selbst vor Ort war. Das war natürlich auch vor 20, 30 Jahren anders. Da wäre die Traveling Party der Foo Fighters vielleicht 30 Leute gewesen. Und dann ist es natürlich einfacher, die unterzubringen. Insofern, das wird schon schwieriger und man müsste sich das jeweils angucken. Ob das ginge oder beispielsweise sowas wie Ed Sheeran oder so, der würde da wahrscheinlich irgendwie auch 10 Tage spielen können. Aber dann muss man halt gucken, okay, bekomme ich das denn Backstage überhaupt unter?
Nehmen wir mal an, dass man seine Band und Crew auf der Lorelei unterbringen könnte. Was braucht es dann noch, um solch einen Musiker für den Rockfels zu begeistern?
Erstmal würde ich ihm natürlich sehr viele Fotos zeigen, weil ich glaube, das ist erstmal muss ich das Ganze sichtbar machen. Dann würde ich natürlich mit einem Konzept kommen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie die Ed Sheeran-Bühne und er könnte da 10-mal spielen und würde das entsprechend ausgestalten. Für ihn, für seinen Manager, für seinen Agenten. Und dann muss ich, also die Präsentation muss ich auch zum richtigen Zeitpunkt machen. Wenn wir gerade eine Stadiontour spielen wollen, dann macht das nicht so viel Sinn. Es macht nur dann Sinn, wenn er sagt, hey, hast du mal irgendwas Besonderes oder was Außergewöhnliches, was wir machen wollen? dann käme sowas in Frage. Wie gesagt, im Augenblick steht es nicht zur Debatte, weil wir sehr groß spielen. Wir haben jetzt die letzte Tour ja in jedem Stadion 3- oder 4-mal gespielt. Das heißt, wir reden über 200.000 Besucher pro Stadt und wir hätten auch ein 4. und 5. Mal spielen können. Das heißt, wir müssten einen Monat lang die Lorelei bespielen. Und das ist natürlich zeitmäßig auch gar nicht drin, weil er ja weltweit spielt.
Schade. Die Zeiten der großen internationalen Stars scheinen vorbei. Zu aufwendig, zu teuer, einfach zu groß für unsere kleine Lorelei. Mit diesem größer, größer, größer geht aber auch ein Stück echter Festivalkultur verloren. Die Nähe. Nicht nur zwischen Publikum und Künstlern, auch zwischen den Künstlern selbst. Francis Rossi, Sänger und Gitarrist der Rockband Status Quo, war 2017 wieder auf der Lorelei. Da habe ich meine Eltern hineingeladen. Die haben immer so von dem Festival Out in the Green 1986 geschwärmt, mit Jethro Tull, Nazareth, Rory Gallagher und eben Status Quo. 2017 spielten sie zusammen mit ZZ Top hier.
Oh yeah, I know Lorelei. Yeah. Yeah.
Die Lorelei gibt einem einfach ein tolles Gefühl. Es war sehr heiß, als wir mit ZZ Top dort spielten. Morgens nach dem Aufstehen habe ich erstmal die Bühne gecheckt. Sowohl unsere Crew als auch die von ZZ Top hatten gerade den Aufbau gemacht. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Und da sehe ich auf der anderen Seite der Bühne Billy Gibbons im Pyjama sitzen, mit einer Zigarre und einem Glas Whisky. Er saß dort bei seinen Gitarren. Warum sitzt er da, denke ich. Und dann entdecke ich die kleine Klimaanlage bei ihm. Sie hatten sich Klimaanlagen für die Bühne mitgebracht, die als lustige kleine Boxen getarnt waren.
Francis Rossi weiß, wie sich die ganz großen Arenen anfühlen, auch wenn er diese heute wohl nicht mehr füllen könnte. Aber er findet auch grundsätzlich, dass größer nicht unbedingt besser heißt.
Keiner kann sagen, dass sich das gut anfühlt. Klar verstehe ich das aus der Perspektive des Geldmachens, aber nicht aus musikalischer Sicht. Wie gut kann man die Band denn hören, wenn sie so weit weg ist und man sie kaum sehen kann oder nur auf einem Bildschirm sieht? Aber viele Leute scheinen das zu mögen.
Rockin' all over the world. Einmal um die ganze Welt rocken. Ein schöner Gedanke. Und dafür mussten Status Quo auch wachsen. Ist doch klar.
Wir hatten immer größere PA-Anlagen. Deswegen brauchte man dann immer mehr Sicherheit. Also gab es Barrieren. Auf der Bühne hatten wir ebenfalls fantastische Soundsysteme und In-Ear-Monitoring. Dazu Bildschirme mit Videos und so weiter. Aber wie meist in unserer Welt wird alles irgendwann übertrieben, zu groß. Ich glaube, 20.000. Das ist aus Sicht des Publikums und aus Sicht der Band und dem ganzen Drumherum gut machbar. Ich kann ja verstehen, dass die alle immer größer und größer werden wollen, aber das ist nicht unbedingt besser und besser. Es ist einfach nur größer.
Steve Rothery, Gründer und Gitarrist der Band Marillion, sieht das ganz ähnlich.
Ich glaube, der Unterschied zwischen Lorelei und dem Auftritt bei den wirklich großen Festivals ist, einschließlich derer, die wir in den 80ern mit Queen gespielt haben, dass man vor allem das Gefühl von einem Spektakel hat. Bei einem davon waren weit über 100.000 Leute da. Aber wenn das Publikum nur da ist, um dich zu sehen, entsteht eine andere Dynamik. Da gibt es eine andere Art von Energie, weißt du? Bei einem Festival hängt es davon ab, wie viele deiner Fans in der Menge sind oder vielleicht auch davon, welchen Bekanntheitsgrad du zu diesem Zeitpunkt hast. Beim Lorelei-Festival haben all diese Menschen eine weite Strecke zurückgelegt, um ihre Lieblingsband zu sehen. Schon das schafft ein besonderes Gefühl für diesen Anlass.
1987 spielt Marillion auf dem Rockfels. Für Steve Rothery und die Band eine schwierige Zeit.
Ich hatte gemischte Gefühle bei unserem Lorelei-Auftritt. Auf der einen Seite war das Konzert fantastisch, auf der anderen war die Stimmung in der Band wirklich nicht die beste.
Rothery spricht hier über die Spannung mit dem damaligen Sänger der Band, Derek Dick, genannt Fish. Nur ein Jahr nach ihrem Auftritt auf der Lorelei kam es dann zur endgültigen Trennung, die auch einen hässlichen Rechtsstreit mit sich brachte. Bandgründer Steve Rothery führt die Auseinandersetzung vor allem auf den Druck des plötzlichen, immensen kommerziellen Erfolgs und die daraus resultierenden finanziellen Streitigkeiten mit dem Management zurück.
Ich glaube, dass es in den 80er Jahren, bevor die Musikindustrie alles übernommen hat, viel mehr Vielfalt und vielleicht sogar mehr Kunst gegeben hat.
Das ist wohl die Schattenseite des Erfolgs. Alles wird immer größer, inklusive der Egos. Und irgendwann ist alles dann zu groß. Freundschaften, Bands, Karrieren zerbrechen daran. Vielleicht ist das ja eine Überlebensperspektive für die Lorelei-Festivals. Für Superstars wie in den 70ern bis Mitte der 90er ist der Ort definitiv zu klein. Aber sie passen mit ihrem durchorganisierten, unnahbaren Auftritten auch nicht hierhin. Auf der Lorelei geht es eben vorrangig um diese emotionale Komponente. Das Miteinander aller. Ein nahes, fast intimes Konzerterlebnis, verbunden mit persönlichen Begegnungen, die dann Stoff für jede Menge Erinnerungen sind. Eben mittendrin und nicht nur irgendwie dabei. Das ist Nina Hagen. Die deutsche Godmother of Punk ist vielleicht eine der schillerndsten Künstlerinnen des Landes. Nina Hagen ist 1979 auf der Lorelei zu Gast. Der Fotograf Herbert Piel hat seit den ersten Rocktagen auf der Lorelei die Stars abgelichtet. Er kennt viele Geschichten von dieser beschworenen Nähe.
Eins meiner Highlights und ich glaube es auch eins meiner schönsten Fotos ist das Porträt von Nina Hagen. Nina, zu der Zeit eine absolut attraktive Frau und auch nicht so durch den Wind, wie sie in den späteren Jahren war, die damals, glaube ich, ihre erste Platte, ich glaube, gemacht hat. Und sie war damals noch mit Hermann Brood zusammen, der Rockmusiker aus Holland. Und ich traf die beiden dann im Backstage-Bereich und die sah dann schon mit der Kamera und so und neckte mich dann auch so ein bisschen so, willst du Fotos machen? Und dann sagte, nee, ich will jetzt mal Maus spielen. Da sind wir in den Wohnwagen gegangen und habe ich mit Nina Hagen Mau Mau gespielt. Und nachdem sie dann gewonnen hat, durfte ich dann mein Foto machen.
Ladies and gentlemen, American music legend, Mr. Stephen Still.
1980, Summertime Dream. Für Crosby, Stills und Nash eher ein Albtraum. Die drei hatten sich wieder einmal zerstritten, zum wiederholten Male in ihrer Bandgeschichte. Deshalb waren nur Stills und Nash auf der Lorelei, aber auch unter den beiden krachte es regelmäßig.
Also Crosby und Stills hatten immer irgendwelche Probleme. Als die auf der Lorelei waren, war das auch nicht anders. Aber bevor sie ihre Probleme dann fast handfest ausgeführt haben im Backstage-Bereich, habe ich mit denen und mit einem Kollegen noch ein Doppel im Tischtennis gespielt.
Nur ein kleiner Stupser und die Geschichten sprudeln. Egal, mit wem man über den Rockfelsen spricht. So auch mit Harald Steil, heute Beigeordneter der Stadt St. Goarshausen.
Mein Bezug zur Lorelei ist schon auch von Kindesbeinen an, kann man sagen, mit den Eltern immer da oben gewesen und dann als Jugendlicher natürlich davon geträumt, hier müsste mal irgendwie ein Rockfestival stattfinden oder sowas. Und ich habe soweit ich mich erinnern kann, fast alle Konzerte da oben gesehen und habe mir gedacht, damals ein großer Zappa-Fan gewesen, hier muss Frankie Zappa mal da oben spielen und irgendwann hat er da oben gespielt. Wir haben ja da oben gearbeitet, dann ab Ende der 70er, Anfang der 80er haben wir eben als, wir waren so ein paar Jungs, 7, 8 Jungs aus Sankershausen, die haben dann als Stagehands da oben gearbeitet und haben dann für Bob Dylan die Erdnüsse besorgt oder Fahrdienste gemacht, so Geschichten halt. Ja, Bob Dylan war ja zu der Zeit ziemlich paranoid, weil 2, 3 Wochen vorher ist John Lennon in New York erschossen worden und er war völlig, also der war sehr, sehr zurückhaltend. Und Bob Dylan wollte dann irgendwann natürlich mal Erdnüsse, Amerikaner essen gerne Erdnüsse. Und dann wurden wir beauftragt, also einer von uns, hier in den heimischen örtlichen Supermarkt zu fahren, damals noch der Edeka hier vorne, ganze Regal leer gekauft mit Erdnüssen, hochgefahren. Bob Dylan hat keinen Bock mehr auf Erdnüsse.
Auch Ordnungsamtsleiter Kern hat noch eine denkwürdige Geschichte für uns.
Es ging ja immer um Geld. Künstler, Tourneeveranstalter, örtliche Veranstalter. Und irgendwann dann hier und da immer irgendwelche Rechnungen offen. Ich habe als Zeuge dabei sitzen müssen, wie Bargeld gezählt wurde und eine Schuld beglichen wurde, damit das Konzert auch richtig vonstatten ging. Das größte Problem war ein Konzert mit Meatloaf. Das Konzert lief wunderbar, Meatloaf sollte dann auftreten und dann sagte der Tourneeveranstalter, Meatloaf tritt nicht auf, ich habe noch Geld zu bekommen von einem der Mitveranstalter und das ging hin und her. Und da haben wir damals, wir haben uns immer Aufgaben geteilt, Leiter der Polizeiinspektion und ich, wir haben dann immer gesagt, wie kriegen wir das hin? Und dann sagt er, ich gehe zu Meatloaf und du verhandelst mit den beiden Konzertveranstaltern. Sagt er, halt die so lange hin, ich krieg dazu, dass der Meatloaf spielt. Ich habe dann hinter der Bühne mit den 2 Kontrahenten gesessen und habe dann versucht, die zu überreden. Ihr könnt das doch hier nicht austragen, die brennen uns wieder die Bühne ab. Bis auf einmal da oben auf der Bühne Gitarrenklinge anfing und Meatloaf anfing zu singen. Also der Leiter PI hat es geschafft und die haben mich beschimpft ohne Ende, dass ich sie auf der Arm genommen habe. Aber das sind also Dinge. Ja, das war ein aufregender Abend, hat hervorragend funktioniert.
Und da ist das Thema wieder, das liebe Geld. Auch wenn auf der Lorelei andere Dinge im Vordergrund stehen, Konzerte und Festivals können nur stattfinden, wenn sie sich auch für den Veranstaltungsort tragen.
Das muss man ja auch so sehen, dass die Bühne eine große Bedeutung für die Region hat und nicht nur für die Stadt an sich.
Daniel Daum ist bei der Stadt St. Goarshausen mitverantwortlich für das Programm und die Verwaltung der Lorelei Open-Air-Bühne. Er erklärt, dass die Lorelei schon ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für die Region ist. Pensionen, Fährbetreiber, Tankstellen, Restaurants, alle verdienen an den Veranstaltungstagen natürlich mehr als sonst. Dazu lernen die Konzertgäste auch vielleicht zum ersten Mal im Leben das Rheintal kennen und sehen, wie schön die Gegend ist.
Und kommen dann auch wieder und machen Urlaub und somit eine extreme imagebildende Bedeutung hat für die gesamte Region.
Und damit die Lorelei auch in Zukunft ein Faktor für die Region sein kann, muss sie sich weiterentwickeln.
Ich glaube aber auch, dass sich heute Musikgenres geändert haben. Dass Schlagermusik so erfolgreich ist, wie es heute Lene Fischer halt tut, hätte es vor 20 Jahren sich keiner vorstellen können. Es gibt heute Musik im Bereich von EDM-DJs, die Stadien ausverkaufen.
Ihr kleinen Assis, wir sind auf der Lorelei.
So wird das musikalische Spektrum auf der Lorelei zuletzt immer breiter. Von Crow bis Peter Maffay. Von Pur bis Böse Onkels. Von In Extremo bis zu Alex Christensen.
In der Form konnte sich das auch keiner vorstellen. Und so gesehen gibt es, glaube ich, heute eine andere Erlebniswelt als damals. Ich glaube, das, was die Lorelei, und das ist bei allen Gästen, egal von Heavy Metal über Rock und Schlager und Popmusik und wie auch immer, besonders macht es den Ort mit dem Blick ins Rheintal mit dem Amphitheater, mit einer Charakteristik für Zuschauer, aber auch für die Künstler, die so weitestgehend einmalig in Deutschland halt ist, oft auch ein Stück weit beliebter, weil sie als Gast von jedem Platz letzten Endes überall gut sehen, aufgrund dieser Amphitheaterstruktur. Und das finden auch Künstler am Ende des Tages halt toll, weil sie eine ganz andere Interaktion haben, als wenn sie jetzt in einem Stadion stehen und über 100.000 Köpfe weggucken. Auf der Lorelei ist der einzigste Ort, wo sie direkt jedem Gast von Reihe 1 in die Augen gucken können, wie ein Lied wirkt und funktioniert, was es sonst an keinem Ort so gibt. So hat es Herbert Grönemeyer mal beim Pressegespräch erklärt. Und was man ja aktuell schon merkt, ist, dass vor allem bei den deutschen Künstlern die Bühne bei allen Tourneen fast standardmäßig auch berücksichtigt wird, weil natürlich, wie eben von gesagt, das, was Herbert Grönemeyer gesagt hat, der Blick auf die Bühne vom Künstler in das Publikum hinein, das ist schon eine außergewöhnliche Energie, eine außergewöhnliche Interaktion zwischen Musikern und zwischen Publikum. Und deswegen ist sie ja momentan eigentlich in einer guten, bespielten Auslastung.
Gute Auslastung, das ist doch ganz beruhigend für den Rockfels. Die Gegenwart ist also erstmal gesichert. Dann wagen wir doch vielleicht mal einen Blick in die Glaskugel. Stadtbeigeordneter Daniel Daum ist zuversichtlich, was die Zukunft angeht.
Deswegen mache ich mir vom Grundsatz über die Lorelei, was die nächsten 10, 15, 20, 50 Jahre angeht, keine wirklichen Sorgen, weil bei all den Auf und Abs, dann war Rockpalast da, dann gab es ihn nicht mehr, dann gab es große Festivals, Summer Jam Bizarre, dann gab es die auch nicht mehr, dann gab es in den 90er-Jahren-Krise mit einer Insolvenz eines Pächters und einem Jahr Stillstand der Bühne, danach hat die Stadt 5 Jahre lang die Bühne halt selbst verpachtet und plötzlich war der Rockpalast wieder da, dann gab es große Veränderungen in der Musikbranche. Also so hat die Lorelei, wie auch andere Orte, immer ihren Weg gefunden. Das wird auch in Zukunft halt so sein. Und solange die Musik in Live eine immer größere Bedeutung gewinnt, hat, glaube ich, die Bühne ein großes Potenzial auch für die Zukunft.
50 Jahre Open-Air-Bühne Lorelei and still rockin'. Was für eine Reise bis hierhin. Vom legendären Start an 1976 mit Genesis und einem brennenden Kassenhäuschen. Heute berühmte Bands spielten auf der Lorelei kurz bevor sie zu ihren Weltkarrieren abhoben, wie zum Beispiel The Police, Dire Straits oder U2. In den 80er Jahren hat der Rockpalast hier legendäre Open-Air-Festivals veranstaltet, mit Tigerkäfig für Steve Miller und Socken bei den Red Hot Chili Peppers. Die 90er sind dann von großen Veränderungen geprägt. Der Rockfelsen öffnet sich immer breiteren musikalischen Stilrichtungen und wird irgendwann sogar zum Rapfelsen. Jetzt ist meine Lorelei-Zeit gekommen. Und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft noch ganz viele einzigartige Momente hier erleben darf, um dann in 50 Jahren hoffentlich auch meinen Kindern spannende Geschichten über die Lorelei erzählen zu können. Verrückte, emotionale, wilde Erinnerung von einer der schönsten und stimmungsvollsten Open-Air-Bühnen der Welt. Das war die letzte Folge unseres Podcasts Open-Air 50 Jahre Lorelei von Stefan Fahrig. Host bin ich, Lotte Schubert. Die Zitatoren sind Matthias Lea, Bernd Gnand und Tom Bülow. Regie und Dramaturgie Leon Hase und Leonard Koppelmann. Ton und Technik Gaston Weber. Redaktion Rachel Schröder.
So Leute, das war's mit unserer Show. Die Ausgänge sind beschildert. Links und rechts kommt ihr vorne am Bühnenrand raus. Schmeißt eure Becher weg. Nein, wir haben leider keine Zugabe mehr. Dafür noch ein Podcast-Tipp. Ich weiß, ich lieb's auch. Der Podcast heißt Interpretationssache. Es geht um die berühmtesten Songs der Musikgeschichte und das, was sie dazu macht. Und warum manchmal eine Coverversion von diesen Megastücken noch ein Stückchen geiler ist als das Original. Starkes Thema. Genau das Richtige für die Heimfahrt. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Kommt gut nach Hause.